feature motion picture.
I intend to rejoin the collective.
Borg returned to take back 709.
You're going to help us assimilate humanity.
Be there for one of the most anticipated television events of the year. Dark Frontier.
Und mit diesem kleinen Vorgeschmack auf das Thema der Sendung begrüße ich Sie zu einer neuen Ausgabe des Episodencafés. Dieses Mal zum Zweiteiler der fünften Staffel Dark Frontier, beziehungsweise das ungewisse Dunkel. Mein Name ist Malte Kirchner und mit mir moderieren
Jan-Patrick Schlame
und Thorsten Kroke. Aber erstmal wird Malte die Geschehnisse von Dark Frontier für Sie nochmal kurz zusammenfassen.
Basierend auf neue Begegnungen mit den Borg entschließt sich Janeway, dies zum eigenen Vorteil auszunutzen und den Borg die Transwarp-Technologie zu stehlen. Sie beauftragt Seven, sich mit den Aufzeichnungen ihrer Eltern auseinanderzusetzen, um besser auf die Mission vorbereitet zu sein. Schwierig für Seven, die dann auch noch von den Borg kontaktet und dazu gedrängt wird, sich selber auszuliefern, um die Voyager zu schützen. Janeway setzt alles daran, Seven wieder zu befreien, während Seven Kontakt zur Borg-Queen hat, die ihr erzählt, dass sie sie damals absichtlich entsendet hat. Schließlich gelingt es Janeway, unter großen Risiken Seven zu befreien und den Borg zu entkommen. Janeway in der Offensive. In Dark Frontier kehrt man die über mehrere Staffeln bekannte Rollenverteilung plötzlich um. Statt Opfer zu sein, ist die Voyager der Angreifer und die Borg sind umgekehrt die Opfer. Doch als wenn die Zuschauer davon nicht schon genug beeindruckt wären, sitzen die Borg auf einmal wieder am längeren Hebel, war Sevens Ausstieg aus dem Kollektiv doch von Anfang an geplant, um die Menschheit zu analysieren. Aber es soll uns nicht mehr überraschen, am Ende setzt Janeway dann noch einen drauf, fliegt in die Höhle des Löwen, nur um Seven zu befreien. Das Ende ist absehbar, doch der Weg dahin ist spannend. So fasziniert insbesondere die charakterliche Komponente Sevens und die verschiedensten Einflüsse, die auf sie einwirken. Es ist nicht so, dass sie nirgendwo zugehört, aber statt einer Familie hat sie drei Familien. Die Hansons in der Vergangenheit, die Borg und natürlich inzwischen auch die Voyager. Mit Dark Frontier soll sie dann nach fast 1,5 Staffeln endgültig vor die Entscheidung gestellt werden, wofür sie sich entscheidet. Will sie wieder die forsche menschliche Annika Hansen werden, so wie sie in den Aufzeichnungen dargestellt ist? Will sie wieder Teil des Kollektivs werden oder will sie Seven of Nine sein mit einem Mischcharakter aus beiden Welten? Die heile Welt der Hansons ist zerstört, doch die Borg-Option besteht nach wie vor. Doch Seven muss feststellen, dass die anfänglich so komplizierte Individualität inzwischen dermaßen zu einem Bestandteil ihrer Persönlichkeit geworden ist, dass sie sie nicht mehr abgeben möchte. Was dem gesamten Zweiteiler etwas einen Dämpfer verpasst, ist die Frage, inwieweit die gezeigte Vergangenheit kompatibel zum TNG-Universum ist. Gingen die Autoren da nicht etwas zu weit? Doch anstatt sich mit solchen Details aufzuhalten, sollte man lieber die charakterliche Entwicklung Sevens und die sehr eindrucksvoll inszenierte Episode genießen.
Um Maltes Stichpunkt gleich aufzugreifen. Zu weit gehen ist meiner Meinung nach noch deutlich zu gelinde formuliert. Einerseits kommt Dark Frontier mit einer solchen Masse an Fehlern daher, für die ich einfach keine Erklärung finden kann. Die fehlenden 12 Sekunden beispielsweise, als man auf dem Holodeck den Einsatz simuliert. Wie wäre es denn damit, einfach mal schneller zu gehen? Dann die zeitliche Kontinuität. In den Logbüchern der Hansons ist von Monaten die Rede. Laut der genannten Sternzeiten vergingen jedoch gerade mal ein paar Tage zwischen den verschiedenen Eintragungen. Wesentlich relevanter ist aber noch die Gigantomanie, die man hier betreibt. Wurden die Borg bereits in Skorpion zum Spielball von Voyager und von Spezies 8472, so flößen sie jetzt in Dark Frontier noch ungefähr so viel Respekt ein, wie die Cardassianer, nachdem sie von den Klingonen überrannt wurden beispielsweise. Das mächtige Kollektiv muss sich der Voyager beugen. Und um dem Ganzen nun auch noch die Krone aufzusetzen, haben die Borg eine neue Queen, die ausgerechnet Seven of Nine als halbmenschliche Beraterin zur Seite haben will, um nun endlich die Menschheit assimilieren zu können. Star Wars lässt grüßen. Aber während Luke Skywalker von unbestrittener Wichtigkeit für den Imperator war, will mir jedenfalls keine der Erklärungen einleuchten, die Sevens Bedeutung für die Queen belegen sollen. Mit dieser Doppelfolge hat Star Trek meiner Meinung nach einen niveaumäßigen Tiefststand erreicht. Fehlende Logik und Innovation versucht man mit einem Effektfeuerwerk und einer kaum noch zu unterbietenden Handlung wettzumachen, die in den meisten anderen Science-Fiction-Universen deutlich besser aufgehoben wäre.
Meiner Meinung nach haben Malte und Jan schon die wesentlichen Punkte von Dark Frontier erörtert, denn es handelt sich bei dieser Folge um ein zweischneidiges Schwert. Man kann die Folge sowohl als gut oder schlecht bewerten, letztlich landet man im Konflikt zwischen Star Trek im Stil von TNG oder Star Trek in der Weiterentwicklung nach DS9. Streitpunkte sind natürlich die Borg, dessen Gefährlichkeit Jan schon verbildlichte. Nach Dark Frontier sind die Borg nur noch ein Witz. Wenn ein besseres Shuttle der Föderation, was der Delta Flyer nun mal ist, mal soeben in das Zentralmassiv der Borg herein und wieder herausspazieren kann. Auf der anderen Seite steht, mal wieder, der Charakter Seven of Nine, der aufgrund der Individualität zwischen den Fronten steht. Leider läuft das Ganze wieder auf ein Gut- und Böse-Problem heraus, wie man es schon aus der politischen Serie DS9 kennt. Aber dennoch laufen Seven und vor allem Janeway zur Höchstform auf, wie es Malte beschreibt. Verpackt ist die Handlung in soliden Rückblicken auf die Vergangenheiten und einer Menge Action. Man versucht, Star Trek für die breite Masse interessant zu halten. Während den einen das Effektfeuerwerk gefällt, interessiert sich der andere lieber für die Motivation einzelner Charaktere. Mittlerweile sind wir aber vom Star Trek-Zenit, das in TNG seinen Gipfel fand, weit entfernt. Durch Voyager stehen nicht mehr Diskussionen, Ethik oder komplexe soziologische Probleme auf der Tagesordnung, sondern Politik, das Gut-Böse-Schema und knallharte Action. Diese Weiterentwicklung lässt sich schon in den letzten Staffeln von DS9 ersehen, was aber meiner Meinung nach noch eine gute Kombination von beiden Teilen war, während bei Voyager der letzte Teil deutlich überwiegt. Dark Frontier ist ein Paradebeispiel für eine solche Folge, obwohl es auch eine gelungene Star Trek-Folge ist. Kommen wir nun zum Frage- und Antwort-Teil der Sendung. Malte, jetzt mal ganz allgemein gefragt. Findest du, dass sich Voyager zu sehr auf Seven of Nine konzentriert? Mehrere Kernfolgen ab der vierten Season beschäftigen sich mit dem Charakter Seven. Auch hier steht sie wieder vor einer schwierigen Entscheidung, wie du es ja in deinem Statement beschreibst.
Eine sehr gute Frage, Thorsten. Tatsächlich ist es mittlerweile auffällig, dass Seven so ziemlich im Vordergrund steht. Das Problem da ist dabei aber weniger die Tatsache, dass ihr Minutenanteil im Verhältnis zu den anderen größer ist, als vielmehr die Tatsache, dass sich ihr Charakter in zum Zeitpunkt der Episode gerade mal 1,5 Jahren mehr und schneller weiterentwickelt hat, als zum Beispiel Nebencharaktere wie Harry Kim, die uns immerhin schon seit 5,5 Jahren begleiten. Auf der anderen Seite ist der Charakter Seven aber nun aber auch wesentlich potenzialhaltiger, als dies bei Harry der Fall ist. Grünschnäbelige Fähnriche haben halt kein großes Leben vor der Karriere vorzuweisen. Bei Seven hingegen haben wir Jahrzehnte von Borgwissen und Erfahrungen, die, wie sich auch zeigt, nicht auf einen Schlag, sondern nach und nach mit ihrer zunehmenden Individualisierung auftauchen. Letztlich kann man, so denke ich, die Seven-Zentrierung als positiv ansehen, sie aber auch kritisieren. Wenn wir aber mal auf die nächstnaheliegende Raumschiffserie Next Generation schauen, bemerken wir auch dort die Zentrierung von Charakteren, um genau zu sein, die von Picard und Data. Ob das gut ist, sei wie gesagt so dahingestellt. Kommen wir aber zu meiner Frage. Jan, du kritisiertest vorhin die Gigantomanie mit den Borg und Spezies 8472 und bezeichnetest die Episode als ein Effektschauspiel. Aber ist das nicht genau die generelle Entwicklung von Star Trek? Nehmen wir da doch mal First Contact als TNG-Film, wo es zahlreiche Stellen gab, wo man sich fragte, warum man dort nicht weiser agierte. Oder mehr noch DS9, wo ja der absolute Superlativ eines Feindbilds erzeugt wird, das Dominion. Dazu noch der Krieg, der mit großen Schlachten aber wenig Handlung daherkommt. Was denkst du?
In der Tat habe ich den Eindruck, dass Star Trek die beste Zeit inzwischen hinter sich hat. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es niveaumäßig vollkommen in den Keller gesackt wäre. Aber Episoden wie Dark Frontier zeigen meiner Meinung nach schon recht deutlich, dass die guten Ideen so langsam ausgegangen sind. Der Grund dafür liegt aber doch klar auf der Hand. Seit der Ausstrahlung der ersten Next Generation Episode 1987 hat Star Trek keine Pause mehr gehabt. 13 Jahre Dauerberieselung hinterlassen halt ihre Spuren. Selbst Dallas und Denver Clan haben irgendwann geendet, Star Trek aber noch nicht. Ich denke, nach dem Ende von Voyager sollten sich alle Beteiligten erstmal einige Jahre freinehmen. Oder an anderen Projekten arbeiten. Ähnliches haben ja auch Richard Arnold oder Lolita Fedger auf der letzten Galileo-Con gesagt. Und gleichzeitig angemerkt, dass es wohl trotzdem keine solche Pause geben wird. Denn die Studios möchten lieber heute als morgen ihr Geld verdienen. Und dafür bietet sich Star Trek auch nach 13 Jahren ohne Pause offenbar immer noch an. Die Folge ist, dass Episoden wie Dark Frontier wohl noch des Öfteren zu sehen sein werden. Oder sollte es Brandon Brager und Rick Berman vielleicht doch gelingen, uns mit der neuen Serie positiv zu überraschen? Dazu auch gleich meine Frage an Thorsten. Auch du bemängelst ja das Fehlen von ethischen oder moralischen Gesichtspunkten bei Voyager, wenn man die Serie mit TNG vergleicht. Hat Voyager deiner Meinung nach zumindest die Glaubwürdigkeit behalten? Aktionen wie zum Beispiel die Rettungsaktion in Dark Frontier wirken ja nun für sich genommen wirklich nicht mehr besonders glaubwürdig. Aber die Serie als solche... Hältst du Voyager noch für glaubwürdig?
Ich denke schon, dass Voyager als Star Trek-Serie glaubwürdig ist. Unserem bekannten TNG- und DS9-Universum passt sich die Voyager perfekt an. Es ist eine Sternflottencrew mit deren Prinzipien. Die Voyager trifft auf uns bekannte Phänomene, Völker, Techniken und Personen. Sie ist ein echtes Sequel zu TNG eben. Die Charaktere tragen die Star Trek-Uniformen und benehmen sich im Allgemeinen auch so. Für sie gilt weiterhin die TNG-Motivation, dass sich die Menschheit verbessern will. Die Crew besteht somit aus Wissenschaftlern und Forschern. Was mich aber an der ganzen Sache stört, sind folgende Eigenschaften. Zum einen sind die meisten Voyager-Stories an den Haaren herbeigezogen. Es fehlen die TOS-typischen Außenteam-Missionen und die TNG-beliebten Diskussionen. Es sind nicht mehr komplexe Probleme, es sind gut und böse Konflikte, die schnell mit Gewalt und Action gelöst werden als mit dem Kopf. Der Charakter Janeway ist nicht ganz unschuldig, aber die Hauptschuld liegt bei den eindimensionalen Problemen, die von den Autoren geschaffen wurden. Zum anderen kommen dann so Folgen wie Dark Frontier oder auch Macrocosm, die aufgrund ihres Gewaltpotenzials und ihrer schieren Unmöglichkeit nicht mit dem Star Trek-Gedanken vereinbar sind. Wenn, wie gesagt, ein Shuttle mal soeben durch die Borg-Heimat fliegt oder ein Captain im Unterhemd und Phasergewehr wie John Rambo sein Schiff durchstreift, dann zweifelt man doch stark an der Glaubwürdigkeit. Die Serie bekommt einen fast unverwundbaren, ja unnahbaren Beigeschmack, der an der Glaubwürdigkeit zweifeln lässt. Doch viele andere gute Folgen sind für mich der Beweis dafür, dass Voyager Star Trek ist, wenn auch in einer weiterentwickelten Form, und dass Janeway und Co. mit der Voyager glaubwürdig sind.
Und damit sind wir am Ende mit Ausgabe 15 des Episodencafés und zugleich der letzten Ausgabe im Jahr 2000. Wir hoffen, Sie auch im Januar 2001 mit der TNG-Episode Parallelen wieder als Hörer begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen einen gelungenen Jahreswechsel und selbstverständlich ein frohes Weihnachtsfest. Mails wie immer an appcafé@startreknx.de. Machen Sie reichlich Gebrauch davon. Bis dann.
Eine Produktion des deutschen Star Trek Index DSI unter www.startrek-index.de.